Hurra, endlich Montag, endlich Zeit für Inside Zweite Liga, der ballorientiert Talk zur zweiten Fußball-Bundesliga in der Länderspielpause. Bei mir wie immer Julia und Christian. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen.
Servus, hi.
Schön, dass ihr da seid. Jeder, der schon ein bisschen länger bei uns dabei ist, der weiß, dass wir uns an Nationalmannschaftswochenenden, an spielfreien Wochenende gerne mal Sonderthemen widmen, mal bisschen von der Datenorientierung abkommen und mal ins Sprechen kommen können.
Ja, richtig. Das ist mal eine gute Idee, einfach mal drauf loszuplaudern, was ja eigentlich nicht so der Stil unseres Podcasts ist, sondern immer mit Daten begründet. Allerdings haben wir immer wieder ja Fragen von Zuschauern bekommen oder Zuhörern, was denn unsere Meinung zu dem und dem Thema, zu dem und dem Verein ist. Und deswegen ja, wollen wir heute einfach mal drauf losplaudern.
Wir müssen natürlich auch ganz kurz sprechen über die Nationalmannschaft, 2-3 zu Hause in Berlin gegen die Türkei verloren. Ein Mann aus der zweiten Liga, die ja normalerweise sehr, sehr weit weg ist von der Nationalmannschaft, der aber in den letzten Wochen häufig diskutiert wird, ist Robert Glatzel. Was haltet ihr von der Idee, Robert Glatzel, deutsche Nationalmannschaft, Julian?
Ja, prinzipiell auf jeden Fall sehr denkbar. Ich denke, dass Glatzel viele Qualitäten mitbringt, nicht nur im Strafraum, auch wenn ihn Tim Walter da am liebsten sieht. Ich glaube, dass er auch mit Ball richtig was anfangen kann, ist mit dem Rücken zum Tor gut, kann den Ball gut klatschen lassen und sowas. Also für mich, wenn man neben Füllkrug noch so eine, ja, noch einen großen Mittelstürmer mitnehmen möchte, ist für mich auf jeden Fall Glatzel, ja, wahrscheinlich die 1A-Lösung, sehen auch passender als jetzt Duxch zum Beispiel, der dabei ist. Also aus meiner Sicht, Glatzel hätte es auf jeden Fall verdient und würde mich auch nicht wundern, wenn er noch eine Chance kriegt. Also wie gesagt, sehe ihn da eher als, keine Ahnung, Kevin Behrens oder sowas aktuell.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich glaube, das, was der Behrens kann, kann Glatzel auch bringen. Dazu noch vielleicht andere Qualitäten mitbringt, auch im Passspiel. Nicht schlechtes, einziges Problem könnte sein, dass es ja bei der Nationalmannschaft immer wieder gefordert ist, die Experimentierphase zu beenden. Ja, jetzt wenige Monate vor der EM, Experimentierphase möglicherweise vorbei. In den letzten Monaten ja, gab es immer wieder neue Debütanten. Ja, ich würde es mir zwar wünschen, aber ich glaube allerdings nicht mehr dran, dass Glatzel jetzt vor der EM nochmal nominiert wird.
Wobei man natürlich auch sagen muss, sorry, jetzt zum Beispiel Havertz oder so Linksverteidiger ist ja auch schon eine Art Experiment, auch wenn, wie du ja auch kundgetan hast, hat es ja ganz gut geklappt. Aber ja, Glatzel-Experiment, für mich ist es gar nicht so sehr ein Experiment. Für mich bringt er eigentlich recht viele Qualitäten mit, die da passen. Zum Beispiel, keine Ahnung, HSV auch immer viel Ballbesitz, Nationalmannschaft immer viel Ballbesitz. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob er mitgenommen wird. Aber ja, ich könnte es mir einfach richtig gut vorstellen.
Danke dafür schon mal. Wenn wir bei Glatzel und HSV sind, dann möchte ich gleich den Bogen spannen. Aufstiegsgeschehen, zweite Liga. HSV, Auswärtsschwäche, ist das eine Auswärtsschwäche, ist das keine, ist das Zufall? Eine Auswärtsstärke ist es nicht, ich denke, da sind wir uns einig, Christian?
Ja, also es ist definitiv eine Auswärtsschwäche, auch wenn Tim Walter behauptet, es sei Zufall, wenn man jetzt mal mit dem Vorjahr vergleicht, da war es noch genau andersrum, also war der HSV eher auswärtsstärker und heim einige Punkte liegen gelassen. Ja, im Großen und Ganzen ist es dann vielleicht Zufall, ob jetzt in dem Jahr du heim- oder auswärts stark bist. Allerdings in dieser Saison ist es schon extrem auffällig. Wir haben das ja auch schon letzte Woche beleuchtet. Da sind einige Parameter, einige Statistiken, die das auch zeigen, dass der HSV da auswärts ja nicht so gut ist wie daheim. Ja, da muss man sich auf jeden Fall was einfallen lassen. Das ist so, man wird auf Dauer so nicht durch die Saison kommen, nur mit Heimsiegen. Auch irgendwann wird es heim, ja, zu Hause auch mal ein Unentschieden geben oder gar eine Niederlage. Und ja, deswegen muss man auswärts deutlich nachlegen, vor allem wenn man bedenkt, dass es dann in 2 Wochen zum Derby geht. Das Gute daran ist, man bleibt in Hamburg, vielleicht bringt das dem HSV etwas, aber ja, da muss man deutlich nachbessern auswärts.
Ja, bin ich definitiv bei euch. Ich denke, das belegen alle Zahlen, dass auswärts da schon Luft nach oben ist, das ist offensichtlich. Ja, tut mir beim HSV auch selber immer sehr schwer. Ich glaube, es gibt keinen Verein im Ansatz, der in der zweiten Liga so auch von den Medien so kritisch beäugt wird. Weil man muss ja trotzdem sagen, wenn die Saison jetzt vorbei wäre, würde der HSV nächstes Jahr in der ersten Liga spielen. Also man steht ja trotzdem auf Platz 2. Ist jetzt auch nicht alles schlecht. Man muss auch sagen, HSV, da fehlen dann schon auch Schlüsselspieler. Schonlau, keine Ahnung, hat jetzt, glaube ich, 2 Spiele dieses Jahr gemacht. Reis fehlt immer mal. Ja, glaube, das würde jedem Zweitligateam einfach wehtun, wenn solche Spieler fehlen. Der HSV hat dann auch einfach in der Breite die Qualität, um das zu kompensieren. Ja, schwierig. Also wie gesagt, finde es irgendwo schwer greifbar, den HSV. Vieles gut, aber die Kritik verstehe ich schon auch, weil es sind halt schon Themen, über die man sich unterhält, so Balance im Spiel, Konterabsicherung, die gefühlt seit dem ersten Walterjahr sich so ein bisschen durchziehen. Ja, deswegen bin ich da auch selbst so ein bisschen hin und her gerissen und bin eigentlich jedes Jahr zu Saisonbeginn der Meinung, der HSV schafft es dieses Jahr. Eigentlich bin ich wieder der Meinung, aber schauen wir mal, ob es stimmt.
Ja, das macht ja auch so schwer, den HSV zu analysieren, weil es ja zu Hause offensichtlich klappt. Deswegen ja immer wieder die Frage, ja, wieso auswärts nicht? Allerdings bin ich da auch der Meinung, ebenso wie Julian, jedes Jahr, dass der HSV diesmal dann auch wirklich den Aufstieg schafft. Man muss dazu auch sagen, die letzten 2 Jahre jeweils dritter Relegation. Ich meine, vor einigen Jahren hätte das auch noch zum Aufstieg gepasst und aufgrund einer Regeländerung ist jetzt alles schlecht beim HSV. Also ja, schwieriges Thema, aber wie gesagt, ich glaube wieder dran.
Beim HSV ist Management, sprich Julian Bolt.
Jonas Bolt
und
ich bin Julian.
Und Trainer Tim Walter, ein schier unzertrennliches Duo. Meint ihr, das kann auch mal schnell gehen, 2 Niederlagen und die Sache mit Tim Walter ist gegessen?
Ja, ich glaube, wir hatten es letzte Woche schon mal kurz drüber. Ich habe schon ein bisschen den Eindruck, dass die Stimmung so ein bisschen kippt in der HSV-Fanszene und im ganzen Umfeld so bezüglich Walter. Ich meine, es ist ja immer sehr, sehr umstrittener Typ, sehr umstrittener Charakter, weil er einfach irgendwie trotzdem polarisiert. Ich glaube nicht, dass jetzt vor der Winterpause er sich noch viele Ausrutscher erlauben sollte, glaube ich. Habe jetzt auch gelesen in der Länderspielpause, dass Bolt auch irgendwie was vom Zügel, also die Zügel ein bisschen angezogen hat und schon auch klare Lösungen hören möchte und sehen möchte. Klar, die beiden halten zusammen, finde ich eigentlich auch gut. Also ich finde es an sich auch gut, dass sie mit Walter weitergemacht haben, bin ich auch ehrlich. Aber ja, wie gesagt, wir haben jetzt noch 2 Auswärtsspiele in St. Pauli und in Nürnberg. Ja, da holst du jetzt auauch nichts im Vorbeigehen, aber ich glaube, 2-mal verlieren sollte jetzt nicht unbedingt. Das wäre für die Winterpause nicht gut für ihn.
Ja, ich glaube einfach, Pauli wird wirklich so ein Schlüsselspiel in Walters Amtszeit. Jetzt davor zu Hause gegen Braunschweig, das musst du ziehen, auch wenn es vielleicht ja nicht so einfach wird, wie man jetzt im Vorfeld glauben möchte. Ja, und dann, wie gesagt, das große Derby, wenn du da verlierst, dann, ja, dann könnte die Stimmung ordentlich kippen. Ja, ich bin sehr gespannt. Das wird, glaube ich, ein 50-50-Spiel. Ich traue dem HSV da auch einen Auswärtssieg zu. Allerdings genauso eine Niederlage. Von daher, ja, wird sehr spannend.
Ja, ich glaube, St. Pauli, ich glaube, da können wir gleich weitermachen, wenn wir schon im Aufstiegsrennen sind. Ich bin jetzt tatsächlich, ich weiß es nicht, du sagst für dich 50-50 das Derby. Ich weiß nicht, so an sich bin ich ja der Meinung, der Spielstil von St. Pauli legt schon eigentlich genau die Schwächen des HSV wieder da irgendwo. Deswegen für mich eigentlich St. Pauli tatsächlich, zumindest in der aktuellen Verfassung daheim, recht klar der Favorit. Aber klar, man weiß es natürlich nicht. Aber was denkt ihr sonst? St. Pauli wirkt ja sehr stabil. Glaubt ihr, ja, die ziehen da so durch?
Ja, ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch jetzt auch mit Blick aufs Hamburg-Spiel, aufs Hamburg-Derby haben sie natürlich den Vorteil, dass der Druck beim HSV ganz klar liegt. Ja, und insgesamt muss man schon sagen, der Fußball ist schon wirklich beeindruckend, was Hürzeler da innerhalb eines Jahres aufgebaut hat, wie sie da die Gegner dominieren, was mich nochmal ein bisschen stutzig macht, dass man ja offensiv jetzt, ich habe es auch schon in der Vergangenheit erwähnt, dass man sich jetzt nicht pausenlos Großchancen erarbeitet, man ist halt sehr effektiv. Klar, man ist auch immer sehr viel am Ball, sehr viel um den 16er, auch sehr viel Abschüsse, aber nicht immer in bester Position. Sehr viele ja, Traumtore schon geschossen. Ich habe es mir tatsächlich nochmal rausgeschrieben. Man hat 24 Tore erzielt, davon 8 nach Standards und 6 aus der Entfernung. Also ist jetzt auch nicht alles ja, Gold, was glänzt, nicht alles herausgespielt. Deswegen, ich glaube, die Statistik lügt nicht. Und irgendwann wird es dann auch schwieriger für St. Pauli, Tore zu erzielen, wenn eben nicht mehr diese ja, schönen Tore aus der Entfernung kommen. Deswegen bin ich da noch etwas skeptisch. Allerdings frage ich mich auch, ja, wer ist besser als St. Pauli? Und da gibt es aktuell wenige Mannschaften in der zweiten Liga.
Ja gut, die Statistiker seid natürlich ihr beide. Ich sehe das schon mit sehr verwunderten Augen, was Hürzeler saisonübergreifend, du hast es ja auch schon angedeutet, aus den FC St. Pauli gemacht hat. Und wenn man sieht, wie der FC St. Pauli die Spiele gestaltet, wie er die Spiele gewinnt, muss man, glaube ich, dieser Mannschaft alles zutrauen.
Ja, hake ich mich auch mal kurz ein. Bin ich schon bei dir, Daniel? Ich bin ehrlich, habe es jetzt in der Rückrunde nicht so intensiv verfolgt. Da hatten wir auch noch keinen Zweitliga-Podcast. Aber habe natürlich auch sehr wohl mitbekommen, dass sie einen unglaublichen Lauf hatten. Habe natürlich auch immer mal was gesehen. Aber habe mir da dann auch mal die Zahlen angeschaut, du ja auch, Christian, laut Expected Goals schon ein bisschen überperformt in der Rückrunde. Und deswegen war ich schon so ein bisschen skeptisch, ob man zumindest jetzt diesen krassen Punkteschnitt so aufrechthalten kann.
Da hatten die ja auch, entschuldige, wenn ich kurz einhacke, am Anfang der Saison ja auch so ein bisschen Probleme, mal drei Unentschieden oder was nacheinander,
ja,
kein
ja.
Tor geschossen.
Ja, wollte jetzt auch da drauf kommen.
Wie ein Mann wie Hürzeler das dann löst und diesen Knoten dann letztendlich bricht.
Ja, also ich... Bei St. Pauli ist ja auch oft so die Frage, ja, wie schaut es mal aus, wenn dann die Gegner nur noch tief stehen und sie nicht mehr so in ihr Spielen und Gehen, wie man so schön sagt, kommen. Ich finde, das waren ja gerade auch die Spiele zu Saisonbeginn, wo sie zum Beispiel gegen Braunschweig nur unentschieden gespielt haben, wo dann auch Fürth deutlich tiefer verteidigt hat gegen St. Pauli. Und da haben sie dann eben auch nur unentschieden gespielt. Aber was halt auch die Stärke ist, also du sagst ja, Christian, wenig Großchancen, aber man muss halt auch sagen, ich habe jetzt die Tabelle vor mir offen, 9 Gegentore. Ja, da kann halt auch keiner im Ansatz mithalten. Und ich glaube, Hürzel hat auch mal gesagt, zu Null spielen wird immer die Basis sein. Und brauchst du auch keinen großen Experten, wenn du immer wenig Gegentore bekommst. Ne? Und dann irgendeiner geht ja meistens, wenn du, keine Ahnung, 20 Abschlüsse im Spiel hast, irgendeiner rutscht dann schon mal durch. Und dann gewinnst du halt auch die Spiele mal 1-0 oder so. Das ist halt auch das finde ich, was einfach sie trennt vom HSV. Der HSV kann zwar vorne gefühlt immer 4 Tore machen, aber kann halt auch immer 4 kriegen. Und St. Pauli, keine Ahnung, macht halt nur 2, aber spielt halt zu 0.
Ja, das stimmt. Also du sagst es, die Defensive sehr stabil, nur 9 Gegentore und es kommt auch nicht von ungefähr. Also man verteidigt da auch wirklich gut und man ist noch ohne Niederlage, weil eben aktuell das Schlimmste, was St. Pauli passieren kann, ist eigentlich ein Unentschieden. Weil ja, häufig die 0 steht und wie du schon sagst, 1 rutscht immer durch bei den vielen Abschlüssen.
Ja, ja.
Und, ja, aber ja? Willst du noch was sagen?
Was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Das Einzige, was so ein bisschen so historisch betrachtet bei St. Pauli die Frage ist, die hatten ja auch unter Timo Schulz waren auch schon mal Herbstmeister, glaube ich, und dann Winterpause, Rückrunde, großer Einbruch, das zieht sich auch so ein bisschen durch die St. Pauli-Historie, immer eine gute Hin- oder Rückrunde und die andere Hälfte der Saison war schlecht und deswegen ja, bin ich wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ja, um das St. Pauli-Thema abzuschließen, wenn du mir jetzt, Daniel, die Pistole auf die Brust legen würdest, was du jetzt gerade machst, und fragen würdest, ob Pauli aufsteigt, ich würde dann trotzdem Stand heute Ja sagen.
Dito. Ich denke, da sind wir beieinander. Wir haben über den HSV geredet, wir haben über den FC St. Pauli gequatscht. Wer ist die Nummer 3 im Aufstiegsrennen?
Ja, also ich würde schon die beiden oben sehen, die beiden Hamburger. Ich glaube, das siehst du auch so.
Oder? Ja, ich mit. Ganz steile These mal von mir. Der Club setzt sich da oben fest und greift an.
Gehe ich bedingt mit. Also klar, Nürnberg haben wir oft genug auch behandelt. Macht Spaß. Also ist auf jeden Fall eine Spielidee zu erkennen. Christian Fjell, cooler Trainer. Fordert viel von seiner jungen Mannschaft. Kriegt dann auch einiges zurück. Jetzt zuletzt auch wieder einen wichtigen Sieg in Paderborn. Ja, aber ich glaube, es ist einfach noch zu früh für die Nürnberger, da wirklich komplett anzugreifen. Haben eine gute, junge Mannschaft, worauf man in Nürnberg auch stolz ist. Und ja, ich glaube, man ist zufrieden, wenn man sich da im oberen Drittel festsetzen kann. Aber ja, für ganz oben wird es, glaube ich, noch nicht reichen. Dafür ist das Projekt noch zu frisch, dafür sind die Spieler noch zu jung. Ja, wird wahrscheinlich auch die einzige Saison bleiben, wo diese junge Mannschaft zusammenbleibt. Nürnberg hat natürlich finanziell auch ein oder andere Sorgen. Also ja, ein Can Usun werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr in der zweiten Liga sehen. Allerdings muss man diese Saison ja so noch mitnehmen. Macht Spaß, dem Club zuzuschauen. Und wer weiß, wie gesagt, ich würde sagen, es ist zu früh, aber es ist ihnen durchaus zuzutrauen, da eine Überraschung zu landen.
Ja, ich sehe den Club. Wir hatten ihn ja wirklich schon oft behandelt. Also ich finde, von Anfang an hat man sehr spannende Ansätze gesehen. Einfach schon eine erfrischendere Art und Weise als den Nürnberger Fußball der letzten Jahre, der mich jetzt auch nicht abgeholt hat. Ich finde, dann gab es so ein bisschen vor der letzten Länderspielpause, hat man dann 1-5 auf St. Pauli verloren. Kannst du sicherlich verlieren, aber die Art und Weise und so war schon ein bisschen erschreckend, war ich auch, habe das Spiel gesehen, war ich sehr enttäuscht von Nürnberg und war für mich dann die große Frage, wie man dann damit umgeht, weil keine Ahnung, kommst du dann schlecht aus der Länderspielpause, dann reden wir jetzt über ganz andere Sachen. Und dann war, glaube ich, auch große Grippewelle beim Club in der Länderspielpause. Irgendwie konnten kaum trainieren. Und dann, weiß ich noch, erstes Spiel nach der Länderspielpause gegen Hertha, liegst du 1-0 hinten daheim. Aber haben das Spiel dann gedreht, auch absolut verdient. Das war für mich gefühlt die beste Saisonleistung von Nürnberg und wirken für mich seitdem wirklich sehr stabil. Haben jetzt, glaube ich, in dem Block ein Spiel verloren. Das war gegen Schalke. Nach der Pokalwoche auch unglücklich. Bin aber auch bei Christian. Also ich bin auch der Meinung, es ist zu früh. Aber um wieder den Bogen zurück allgemein zum Aufstiegskampf aus unserer Sicht zu spannen, ich sehe jetzt auch kein Team. Also ich sehe St. Pauli und den HSV schon recht deutlich vorne. Aber ich sehe jetzt danach kein Team, was sich groß abhebt vom Rest. Also ich meine, wir haben jetzt von Platz 3 bis 9 aktuell 2 Punkte Unterschied. Klar, ich sehe jetzt Elversberg nicht auf Dauer vorne. Wien schon gar nicht, bin ich auch ehrlich. Aber der Rest, keine Ahnung, Kiel, Hannover, Düsseldorf, auch Fürth, aber auch Nürnberg, sind meiner Meinung nach alles Teams auf einem recht ähnlichen Level, wo sich jetzt nicht so viel nimmt. Glaub, da kann für jedes der Teams viel passieren. Ein bisschen Spielglück, ein bisschen Verletzungsglück, Pech oder was auch immer. Ja, sehr viel offen, ja.
Ja, ich habe mir auch mal ein paar Mannschaften rausgeschrieben, die ich für Platz 3 für mich in Frage kommen. Und ja, habe es auch ähnlich wie du, Nürnberg, Fürth, Düsseldorf, Kiel, alle auf einem ähnlichen Niveau. Hertha habe ich auch nochmal hinzugefügt. Ich glaube, die können nochmal oben andocken. Allerdings, wenn ich dann eine Stufe drüber habe und wo ich ja als Favoriten halte für den dritten Platz, ist dann doch Hannover 96. Ja, weil ich auch der Meinung bin, wie gesagt, einen guten Trainer mit Stefan Leitl, der auch ein klares Konzept hat, auch wenn die letzte Rückrunde ja nicht so gut war. Finde ich aber dann auch gut, dass man diesem Projekt festhält. Wird ja aktuell ja mehr oder weniger belohnt. Man ist oben dabei und hat auch einen guten Kader zusammenbekommen. Du hast ihn letzte Woche nochmal hervorgehoben. Halstenberg, der ist da wirklich eine Bank hinten drin mit seiner Spielintelligenz, mit seiner Erfahrung, auch mit seinen Bällen, mit seinen Pässen hinter die Abwehr. Also das ist ja wirklich ein Brett da hinten drin. Dazu Köhn, 1-gegen-1. Also ich glaube, die haben wirklich eine gute Mannschaft. Wir können da jetzt weitermachen. Deswegen sehe ich da Trainer und Mannschaft, Qualität schon nochmal vorne vor den anderen Kandidaten.
Ja, werde ich auf jeden Fall nicht dagegen reden. Hast du sehr vieles gesagt, dass ich ähnlich sehe. Ich glaube auch, Hannover kann eben auch gut verteidigen. Das ist, finde ich, was in der zweiten Liga einfach sehr wichtig ist. Wenn ich an letztes Jahr denke, wer ist aufgestiegen? Heidenheim, Darmstadt, das waren nicht die Teams, ja, die jetzt spielerisch alles aus der Welt gerissen haben.
Kein Offensivfeuerwerk.
Ja,
würde der HSV jetzt nicht gerne hören.
das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, es waren aber die Teams mit den meisten Balleroberungen in der Liga tatsächlich letztes Jahr. Und das zeigt halt auch, wie du einfach in der zweiten Liga oft erfolgreich bist. Das ist jetzt auch nicht immer unbedingt schön, aber das meine ich jetzt bei Hannover gar nicht. Aber was ich sagen wollte, die können einfach auch gut verteidigen. Im Pressing finde ich extrem stark. Haben sich da auch wahnsinnig weiterentwickelt. Ich glaube, letztes Jahr in der Rückrunde, keine Ahnung, was die für einen Gegentorschnitt hatten. Der lag wahrscheinlich bei irgendwas mit 2 Gegentoren. Und finde es dann aber auch gut, dass sie mit Stefan Leitl weitergemacht haben und den Kader meiner Meinung nach gut verstärkt. Du hast es angesprochen, Halstenberg. Da natürlich der über allem steht. Aber auch ansonsten Vogelsammer zum Beispiel, den ich jetzt eigentlich, ja, jetzt für mich kein spannender Spieler irgendwie, klar, kein wenig Entwicklungspotenzial, aber wird da aktuell einfach auch richtig gut eingebaut. Und finde es einfach auch sehr stimmig, Hannover. Es wirkt meiner Meinung nach auch sehr stabil, recht konstant. Wir haben wenig Ausreißer, sage ich mal, nach ganz oben. Klar, die haben gegen Osnabrück 7-0 gewonnen. Aber ansonsten finde ich Hannover jetzt auch kein Team, das jeden Gegner mit 5-0 aus dem Stadion schraubt. Aber wie jetzt im letzten Wochenende gegen St. Pauli 0-0 auswärts am Millerntor, können eben immer gut mithalten, können immer punkten. Und mit Konstanz kannst du dich da auf jeden Fall auf Platz 3 festbeißen.
Lass uns über einen der Absteiger der letzten Saison reden, Hertha BSC. Was traust du dem, ich glaube, die sind im Moment 12., oder? Christian, was traust du der Hertha in dieser Saison noch zu?
Ja, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, ich glaube, die können nochmal oben angreifen, haben sich stabilisiert nach schwierigem Saisonstart, was das Problem ist, wie gesagt, stabilisiert, aber es fehlt so ein bisschen auch mal eine Serie, um da wirklich oben anzugreifen, immer wenn man die Chance hat, jetzt nochmal in der Tabelle zu klettern, dann lässt man sie meistens liegen, wie jetzt beispielsweise in Rostock oder auch in Nürnberg
nicht gewonnen. Oder gegen den KSC erst.
Genau, also genug Beispiele. Ich habe da auch mal nachgeschaut, es gab bisher erst einmal eine Serie von 2 Siegen in Folge, ansonsten immer ja, mal ein Unentschieden oder eine Niederlage dazwischen. Kader ist gut, meiner Meinung nach. Haben da wirklich gutes Spielermaterial von Rehse, der ein Unterschiedsspieler in dieser zweiten Liga ist. Tabakovic vorne drin, wir haben das Duo oft genug gelobt. Einziges Problem ist noch ein bisschen, auch das haben wir oft genug angesprochen, die Kreativität aus dem Mittelfeld. Also da wäre es vielleicht auch mal wieder an der Zeit, Karbovnik einzusetzen, der ja wirklich bei Düsseldorf gezeigt hat, wie gut er gute Chancen kreieren kann, feines rechtes Füßchen hat, seine Mitspieler in Szene setzen kann. Also ja, Hertha braucht jetzt einfach mal eine Serie, um da oben anzudocken.
Hertha ist ja mittlerweile so eine kleine Dardai-Familienangelegenheit. Kann diese Penetration...
Ist jetzt ein hartes Wort, aber ja, fahre fort.
Kann das für den Trainer schneller, als ihm lieb ist, ein Problem werden?
Oh, ich glaube, die Gefahr stand zu Saisonbeginn ein bisschen im Raum. War ja auch ein absoluter Fehlstart mit 3 Spielen und satten 0 Punkten. Da gab es ja auch viele kritische Fragen, aber ich finde, dass Paul Dardai das auch gut wegmoderiert hat. So schätze ich ihn auch ein, ich kenne ihn nicht, aber ich glaube, es ist der Letzte, der seine Söhne irgendwie bevorzugt. Er sagt es ja auch immer, mit denen ist er besonders kritisch und das glaube ich ihm tatsächlich auch. Deswegen ja, und Paul Dardai, keine Ahnung, steht für Hertha wie sonst keiner. Also wie gesagt, da sehe ich jetzt eigentlich wenig Probleme in Zukunft, aber um auch da mal auf Sportliche zurückzukommen, Hertha, ja wie gesagt, der Saisonstart hängt ihnen natürlich hinterher, aus den letzten 10 Spielen hatten sie jetzt 17 Punkte, das ist okay, aber ja, ich finde es auch cool, hat man es ja auch schon ein paar Mal drüber, was bei der Hertha so zusammenwächst, so Fans, Stadion so gut gefüllt wie, keine Ahnung, gefühlt seit Jahren nicht. Das finde ich alles cool, aber ich bin ein bisschen skeptisch, ob Dardai so ein Aufstiegstrainer ist, weil ich finde, dass der Kader mittlerweile schon vieles hergibt. Also ich finde den Kader, also der Kader hatte ja lange Baustellen, stand lange nicht zusammen, aber mittlerweile finde ich ihn richtig gut und dafür finde ich Spieler das schon ein bisschen dünn noch. Finde es recht stabil und alles, aber ja, müssen jetzt trotzdem ein paar Punkte aufholen, da bin ich aktuell ein bisschen skeptisch, ob das klappt, aber ja.
Ja, wir haben Anfang der Saison den Kader ja oft ein bisschen auch gerügt und sind ganz schön hart auch mit der Hertha ins Gericht gegangen. Deshalb muss man ganz schön sagen, es hat sich ganz schön was getan. Ja. Ich möchte gar nicht tiefer eingehen.
Ja, ein Team, was mir noch ein bisschen auffällt im Thema Aufstiegsrennen, ist für mich Düsseldorf. Das ist ja auch, ich weiß, Christian ist jetzt nicht der Fan von der Spielweise der Fortuna.
Nee.
kann man sicherlich drüber diskutieren, aber ich bin tatsächlich der Meinung, das Mittelfeldzentrum von Düsseldorf, Engelhardt, Tanaka, Johannesson, Appelkamp, also das sind für mich Namen, das sind für mich Spieler, das sind für mich Qualitäten. Keine Ahnung, da kann Darmstadt aus der Bundesliga, glaube ich, nicht mithalten, Heidenheim auch nicht. Also Düsseldorf, finde ich, hat jetzt keinen breiten Kader, aber die Qualität der Spieler, die da sind, die ist meiner Meinung nach richtig gut und meiner Meinung nach auch wirklich allein von der Qualität von denen, die da sind, für mich der Kader auch auf Platz 3 tatsächlich zu finden. Aber jetzt zweimal in Folge verloren. Mal gucken.
Ja, Qualität gehe ich auf jeden Fall mit. Also die haben da wirklich sehr gute Einzelspieler, wie du sagst, Zentrum und dann auch ganz wichtig nochmal der Ciolis-Transfer, der da vorne 1 gegen 1 gehen kann, auch einige Tore macht. Also die Kaderqualität gibt einiges her. Defensiv steht man ja oft, ja, zumindest solide. Von daher ist da durchaus immer was drin für die Fortuna. Also ich würde sie jetzt keinesfalls abschreiben im Kampf um Platz 3, vielleicht sogar Platz 2. Es ist bei weitem nicht in Stein gemeißelt. Es
sind 3 Punkte, ja.
Die beiden Hamburger da oben. Von daher, ja, es sind einige Mannschaften noch im Aufstiegsrennen und ich denke, das wird auch lange so bleiben.
Okay, soweit zum Thema Aufstieg. Wir haben uns zur Länderspielpause auch ein bisschen was ganz Besonderes einfallen lassen. So ein kleines Quiz zwischen Julian und Christian. Ich bin gespannt, was ihr euch ausgedacht habt.
Ja, wir haben da jeweils drei Fragen uns vorbereitet gegenseitig. Geht natürlich wieder um das Thema Daten. Ja, ich fange dann einfach mal an mit der ersten Frage
für Julian. Ich bin gespannt.
Und zwar...
Ich hoffe, wir müssen nichts rausschneiden, ja, weil ich mich blamier.
Gut möglich. Also die erste Frage ist, welcher Fürther verzeichnet die meisten Gegenpressing-Aktionen?
Puh, das ist eine gute Frage. Würde mal tippen, einer aus dem Mittelfeld.
Ich gebe keine Tipps.
Ja, musste auch nicht. Fallen mir jetzt so auf den ersten Blick, fällt mir einer aus Robert Wagner oder Julian Green ein.
Hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, aber...
Ich bin noch am Überlegen.
Oh, glaub, Daniel rät mit, okay.
Ich lasse es mir nicht nehmen.
Es könnte wild werden.
Ja, ich glaube, ich löse dann trotzdem langsam auf.
Ich sag Damian Michalski.
Kann man sagen, ist halt dann falsch. Nee, ich hätte dann auch wahrscheinlich so Green Wagner getippt, aber tatsächlich ist es Hrgota.
Scheiße, den hätte ich als drittes genannt, ja.
Ja, also unterstreicht nochmal seine Wichtigkeit auch gegen den Ball.
Sehr schön, dann ich habe auch eine Frage, beziehungsweise drei, fangen wir mal mit der ersten an. Eine Statistik, auf die ich zufällig gestolpert bin ich auch ehrlich, ich hätte sie nicht gewusst. Welcher Torwart konnte schon 4 Elfmeter in dieser Saison halten?
Puh.
Kleiner Tipp, alle anderen Torhüter zusammen haben bislang auch 4 Elfmeter gehalten.
Schwierig, wer hat denn so viel Elfmeter kassiert? Fällt mir jetzt... Du warst Daniel.
Ich würde...
Daniel googelt hier nebenbei, ist natürlich...
Boah.
Schwierig, also ich kann euch so viel sagen, das Team, wenn die 4 Gegentore zusätzlich auch noch kassiert hätte,
dann
wäre der Ofen wahrscheinlich schon komplett aus.
Okay, dann Osnabrück natürlich.
Ja, ist richtig. Lennart Grill tatsächlich 4 von 5 Elfmeter pariert. Zeigt, dass das Problem der Osnabrücker, wo wir auch noch drauf kommen werden, wahrscheinlich nicht im Tor steht.
Zählt jetzt für mich als richtig beantwortet, weil Daniel mein Joker war.
Gehe ich nicht mit. Ja.
Und dann die zweite Frage von mir. Und zwar der Zweitligaspieler, der die meisten Doppelpässe einleitet.
Die Statistik habe ich lustigerweise auch gesehen. Fabian Rehse ist es.
Ja, richtig. Irgendwie auch.
Aber etwas, passt,
was man
ja,
sich ja, denken ja, kann, ja, der da spielt und geht und die Tiefe sucht. Von daher, ja.
Ja, das war auf jeden Fall richtig.
Bestätigt ja die Aussage von vorhin, Ausnahme, Spieler.
Definitiv,
genau, ja, richtig.
Dann habe ich noch eine Frage. Wie viele Balleroberungen hat Can Usun pro 90 Minuten? Zur Info für alle, der spielt ja manchmal als Neuner, manchmal aber auch im zentralen Mittelfeld. Ja, wie viele Balleroberungen pro 90 Minuten hat Usun?
Ich würde einfach mal auf 9 tippen.
9?
Ich würde sagen zweistellig 12.
Ja, wilde These, zweistellig, aber alles gut. Die Wahrheit ist tatsächlich 2. Also ist auch der mit Abstand am wenigsten beim Club. Fand ich durchaus spannend und zeigt, dass der Kollege Usun zwar mit Ball sehr, sehr gut ist, aber wenn der Ball nicht am Fuß ist, ja, schon noch ein bisschen Luft nach oben hat. Aber ja, für einen 17-Jährigen denke ich auch nicht weiter schlimm.
Ja, dann komme ich zu meiner letzten Frage. Geht um den FC St. Pauli, der für seine hohe Passgenauigkeit bekannt ist. Und jetzt möchte ich dich fragen, wer der St. Paulianer ist mit der schwächsten Passquote bei mindestens 550 Einsatzminuten.
Puh. Das ist hart. Auf jeden Fall nicht Hauke Wahl.
Nee.
Meistens ist es ja ein Offensivspieler. Boah, wahnsinnig schwierig. Ich glaube nicht Eggestein.
Eggestein ist, glaube ich, zweitletzter.
Ja, siehst du, sage ich ja nicht Eggestein.
Mit 80% übrigens Eggestein.
Okay.
Also der letzte hat 79%, okay, was ja auch, okay, ein sehr guter Wert ist. Für
den Schwächsten von einer Mannschaft. Das ist wahrscheinlich bei, ja, ich will jetzt kein Team nennen, aber wahrscheinlich Teams, da wäre der Beste.
Ja.
Elias Saad.
Glaube ich nicht.
Nee.
Wahrscheinlich Afolayan.
Richtig, ja.
Ja.
Afolayan.
Aber auch jetzt nicht gewusst, sondern, ja. So, dann letzte Frage. Handelt sich um den starken Aussteiger aus Elversberg. Mit 21 Punkten tatsächlich in echt Platz 9, punktgleich mit Platz 5. Was denkt ihr denn, auf welchem Platz wäre denn Elversberg laut der Chancenqualität, also laut Expected
Vorletzte.
Goals bzw. Expected Points? Ja, hast du auch nachgeschaut?
Ja, oder? Ich habe mal wieder recherchiert.
Ja.
Von daher war das in meinem Kopf drin, aber hätte ich auch nicht gedacht, dass die so weit hinten stehen.
Tatsächlich, Expected Points nur 14, Platz 17. Und lustigerweise, hat nichts mit der Frage zu tun, aber Braunschweig hatte ja echt 8 Punkte, laut Expected Points tatsächlich 16 Punkte und damit ja in der Tabelle ein paar Plätze vor Elversberg, aber ja, ist ja auch nur Statistik.
Das bedeutet gleichzeitig, dass Elversberg überperformt?
Ja, kann man schon so sagen.
Also zumindest allein, wenn man die Abschlüsse bewertet, die Qualität der Abschlüsse, dann war da immer mal auch ein bisschen Glück dabei. Christian hatte ja letzte Woche das Beispiel auf Schalke. Und,
hatten sie auch in der Defensive sehr viel Glück, Schalke, mit vielen Chancen. Ja, Elversberg da ein bisschen ja, Glück im Abschluss, allerdings auch Qualität, muss man sagen. Es ist nicht immer nur Glück, sie machen auch die Tore zum richtigen Zeitpunkt, frühe Führung. Ja. Auf Schalke ist ja dann auch irgendwo logisch, dass man sich zurückzieht.
Ja. Und man kann ja ein Spiel auch nicht nur über Expected Goals.
So hart wie das klingt, wer Schalke sagt, muss im Moment auch über Abstieg sprechen. lass uns zum Thema kommen.
Abstiegskampf?
Mhm.
Ja, ich denke, die Ausgangssituation ist recht klar. Gibt zwei Teams, die ganz unten stehen, Braunschweig und Osnabrück. Haben jetzt beide auch schon den Trainer gewechselt. Sind auf jeden Fall die Teams. Ich glaube, da stelle ich jetzt keine steile These in den Raum, die größten Kandidaten auf dem direkten Abstieg sind.
Ja, Osnabrück jetzt mit Tobias Schweinsteiger, ein Mann relativ schnell dann auch entlassen, der bei vielen ja auf dem Zettel steht, ein sehr beliebter Trainer. Man kann das ja auch durchaus so sehen, das Geld, was man jetzt in einen neuen Trainer und in der Weiterbezahlung vom entlassenen Trainer steckt, das muss ein kleiner Verein ja doch auch bei Neuverpflichtungen dann wieder abknapsen. Ist das eine Entscheidung, die man nachvollziehen kann?
Also ja, ist natürlich unheimlich bitter für Tobi Schweinsteiger. Du steigst mehr oder weniger überraschend auf, also war jetzt nicht Pflicht, dass Osnabrück aufsteigen muss. Und ja, dann bist du in der zweiten Liga, wo du auch kadertechnisch schon deutlich unterlegen bist in vielen Spielen. Und jetzt nicht überraschend hinten drin, allerdings schon sehr wenig Punkte mit 7 Punkten. Ist natürlich dann bitter und auch irgendwo unverständlich, weil wenn man sich jetzt überlegt, Tobi Schweinsteiger wäre nur am Ende nur Vierter geworden, wäre jetzt wahrscheinlich noch Trainer, wenn er im oberen Drittel der dritten Liga wäre. Allerdings verstehe ich auch irgendwo den Verein, weil du versuchst natürlich auch immer im aktuellen Moment möglichst die beste Entscheidung für deinen Verein zu treffen und nochmal was zu bewegen. Ja, und wenn du so wenig Punkte auf dem Konto hast, dann waren aktuell wenig Argumente für Schweinsteiger da. Gab ja dann auch teilweise herbe Klatschen. Ja, die Niederlage gegen Braunschweig natürlich unheimlich bitter, auch wenn man da Schweinsteiger nach dem entscheidenden Tor da auf der Bank resignierend fast schon gesehen hat. Er hätte natürlich gern weitergemacht, aber ja, ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe die Seite, die sagt, bitter für Schweinsteiger, der da den Aufstieg ermöglicht. Und dann gehen muss, allerdings muss auch der Verein immer an sich denken und daher verstehe ich das schon.
Also quasi der Fluch der guten Tat für Tobi Schweinsteiger.
Ja, also man muss ja wirklich sagen, er hat sie übernommen in der dritten Liga, vor, ich weiß gar nicht, mal einem guten Jahr jetzt wahrscheinlich. Ne? Da stand Osnabrück jetzt auch nicht auf Platz 1 oder 2 oder 3 oder war da auch dicht dran, sonst wäre es wahrscheinlich auch gar nicht dazu gekommen. Also hat er wirklich letztes Jahr richtig gute Arbeit geleistet. Ja, Christian hat es gesagt, der Aufstieg war nicht Pflicht, vor allem nicht in der Situation, wo er übernommen hat. Deswegen kommt es für mich überraschend. Also ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass Osnabrück ihn entlässt. Ich habe, wenn dann, damit gerechnet, dass Schweinsteiger hinwirft. Das hätte ich mir tatsächlich vorstellen können. Kommt für mich schon überraschend. Ja, aber sehe es auch wie Christian, also kann schon auch den Verein wo verstehen, weil, das habe ich auch im Kopf, Osnabrück in allen physischen Parametern, Laufleistungen, also Kilometer, intensive Läufe, Sprints, bla bla, da überall ganz weit hinten. Und klar, also ich finde immer schwierig, jetzt anhand dieser Werte nur was festzumachen. Aber als Aufsteiger und jetzt auch nicht immer viel Ballbesitz sind das schon Sachen, die man schon in den kritischen Zusammenhang stellen kann. Fitnessproblem, sowas in die Richtung Intensität, nicht gestimmt, Intensität. Wenn ich mir Elversberg zum Beispiel anschaue, die auch immer mal ein bisschen Glück hatten, aber die rennen halt gefühlt 90 Minuten durch und das habe ich bei Osnabrück nicht gesehen. Deswegen kann ich es irgendwo verstehen, aber es ist natürlich auch die Frage, ob es besser wird. Also der Kader, Ja, ich finde, du hast schon gute Spieler drin mit ja, Engler, der immer mal trifft, Cuisance dazugekommen, sicherlich auch ein geiler Kicker für die zweite Liga. Kleinhansel, Linksverteidiger, finde ich eigentlich auch gut. Conte auch spannend, schneller Spieler, Lennart Grill im Tor, hat man sie auch schon kurz drüber. Also schon Qualität da, aber, also du hast jetzt 6 Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz, da steht Schalke, davor steht der KSC, Magdeburg, auch Teams, denen man schon zutraut, mal, keine Ahnung, 7 Punkte aus 3 Spielen zu holen, das sehe ich jetzt bei Osnabrück aktuell nicht und deswegen Mammutaufgabe.
Top-Stürmer Simakala hat die Osnabrücker verlassen. Konnte man diese Qualität nicht ersetzen? Waren die Osnabrücker in der dritten Liga stärker als jetzt in der zweiten Liga?
Ja, schwierig zu beantworten. Also Julian hat es ja gemeint, man hat dann auch zum Beispiel einen Cuisance im Mittelfeld hinzugewonnen, der wirklich ein feiner Spieler ist und auch ja, gelernt hat zu kämpfen, defensiv zu arbeiten, von daher schwierig zu beantworten. Klar, Simakala hätte natürlich gut getan mit seinem Tempo, mit seiner Torgefahr. Fehlt ja Osnabrück ein bisschen. Sind sie da ein bisschen von Erik Engelhardt abhängig mit seinen 5 Toren. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Kader letzte Saison besser war. Allerdings ist der von dieser Saison auch nicht viel besser. Gleich geblieben.
Man muss sagen, Conte, wahrscheinlich zumindest so ein recht ähnlicher Spieler, sehr schnell bei Dresden gewesen, dazugeholt, aber funktioniert auch noch nicht in der zweiten Liga.
Fehlt auch die Torgefahr, was schon immer ein Problem bei ihm war.
Ja, immer viele gute Ansätze, aber Ertrag.
Ja. Kann schon mal einen Gegenspieler herspielen, aber ja, fehlt meistens die letzte Aktion. Also.
So ein bisschen Bakariata-Style. Ja.
Wobei der in letzter Zeit sehr effektiv war. Gemessen an seinen Torschüssen.
Das stimmt viel, auch Licht, viel Licht und viel Schatten.
Ja, aber Osnabrück, ja. Christian hat es gut gesagt. Ich habe mir auch mal zufällig angeschaut, die Neuzugänge haben ja trotzdem einige geholt. Aber keine Ahnung, ob es jetzt Thalhammer ist oder ich, wen die noch geholt haben. Trotzdem einige, aber wenige davon, die jetzt irgendwie so eine richtige fixe Rolle in der ersten Elf bis dato gespielt haben. Glaube Transfers. Ja, also Cuisance, ja klar, aber ansonsten aktuell auch wenig Verstärkungen dabei gewesen für die erste Elf.
Dann setze ich jetzt auch dir mal die Pistole auf die Brust, Julian. Packen es die Osnabrücker in der zweiten Liga heuer?
Alle Osnabrück-Fans weghören, ich glaube nein.
Christian? Ja, sehe ich ähnlich. Die Saison ist zwar noch lang und manchmal dreht sich so eine Saison, wie es auch keiner erwarten konnte. Allerdings sieht es aktuell schon sehr schlecht aus. Ähnlich sehe ich es für Braunschweig. Auch wenn die jetzt ein bisschen auch Aufwind bekommen haben mit dem Sieg natürlich gegen Osnabrück und neuen Trainer. Allerdings, wenn man sich die Teams darüber anschaut, ist halt schwer ja, zu glauben oder ja, wie sage ich es?
Ja, ist schwer zu glauben, dass die gar nichts mehr holen.
Genau,
ja,
richtig.
Also ich habe ja lustigerweise auch mal den Tabellenrechner bemüht bis zur Winterpause als Vorbereitung für diese Sendung, wobei ich es nicht Vorbereitung nennen kann. Ich hatte einfach Lust drauf. Und tatsächlich glaube ich, also wir haben es ja gerade angesprochen, Schalke, KSC, Magdeburg stehen ja da auch weit unten, 16, 15, 14. Aber ja, ich glaube, die holen alle Punkte auch noch bis zur Winterpause. Und angenommen, die haben dann am 17. Spieltag alle 18 Punkte. Braunschweig hat jetzt aktuell 8, spielt jetzt beim HSV. Also auch nicht leicht. Also
ich glaube, die Hoffnung für die beiden Teams heißt so ein bisschen Hansa Rostock, weil die ja mich bisher nicht überzeugen, was die Leistungen angeht. Und dafür haben sie, das ist jetzt wieder das Problem von Braunschweig und Osnabrück, schon sehr viele Punkte, sind auch schon weit weg, stehen da auf Platz 13.
16 Punkte, doppelt so viel wie Braunschweig halt.
Ja, also haben schon sehr viele Punkte. Sicherlich eine Mannschaft, ja, die vielleicht ähnliches Leistungsniveau hätte, oder hat man sich gesehen vor der Saison, ähnlich auch Wiesbaden, die natürlich in komplett anderen Fähren sind, als Aufsteiger jetzt bereits 21 Punkte.
Das Dreifache von Osnabrück, muss man sich mal vorstellen.
Das ist fast nicht zu glauben.
Aber da sieht man auch, wie wichtig Daten sind, denn der SVW in Wiesbaden, eines der Teams, das wahrscheinlich in der zweiten Liga am meisten mit Daten arbeitet. Und wenn man sich die Transfers anschaut und die Spieler anschaut, die Werte von Vukotic, du hast ihn oft erwähnt, Mattissen, Lee im Mittelfeld zum Beispiel.
Robin Häuser, auch einer der besten zentralen Mittelfeldspieler in dieser Saison, womit die wenigsten gerechnet haben.
Ja, und wenn man sich das anschaut, dann muss man auch wirklich sagen, Wien Wiesbaden ist ein Verein, der steht mit Sicherheit nicht an erster Stelle, was die Medienpräsenz und Aufmerksamkeit angeht. Und 21 Punkte sind auch sicherlich ein paar zu viel, finde ich, leistungstechnisch. Aber so in Anbetracht der Mittel, die da zur Verfügung sind, sind in der Relegation erst hoch, muss man einfach sagen, Hut ab. Ja, jetzt haben wir wild den Bogen gespannt nach Wiesbaden. Ich will noch auf Rostock eingehen, du hast es angesprochen. Ja,
noch einen Satz ja, zu Wiesbaden. Was die auch ein bisschen unterscheidet von den Teams unten, ist eben auch, dass die nicht nur gegen den Ball arbeiten, nicht nur über Zweikämpfe, sondern auch mit dem Ball was anfangen können. Also da sieht man auch immer wieder gute Ballbesitzpassagen. Ja, und deswegen ist man dann auch nicht ganz unverdient da aktuell sehr gesichert in der oberen Tabellenhälfte. Ja,
das ist aber tatsächlich neu. Muss ich trotzdem nochmal was zu Wiesbaden sagen. Ich glaube, letztes Jahr unter Kauczynski haben sie sehr viel lange Bälle gespielt, da wirklich viel verteidigt. Aber jetzt anscheinend auch den Kader so erweitert und auch Kauczynski, auch recht erfahrener Trainer, zeigt, dass er da auch eben viele, viele Ideen hat, auch irgendwo flexibel ist und machen jetzt tatsächlich auch immer was mit dem Ball. Also ja, wirklich richtig gute Arbeit. Jetzt aber, außer jemand will noch was zu Wien sagen.
Nee. Schluss mit Wien. Lass uns mal über den FCM sprechen.
Nee, ich will noch über Rostock was sagen. Ach, gut, danach.
Dann kommt zu Rostock.
Also Christian hat es ja auch schon angedeutet, spielerisch immer ein bisschen, ja, weiß ich nicht, bin jetzt persönlich auch
zurückhaltend.
Ja, so gar kein Fan vom Alois Schwarz-Fußball, da bin ich ganz offen und ehrlich. Aber, muss man auch schauen, der hat jetzt in seiner Amtszeit bei Rostock letztes Jahr irgendwann auch im Winter rum übernommen. Glaube, in der Rückrunde, nachdem Klöckner entlassen wurde. Der hat einen Punkteschnitt von fast 1,5 Punkten. Das ist für einen Rostock-Trainer in der zweiten Liga halt auch einfach richtig gut. Und da ja, ist es ihm dann, glaube ich, auch egal, ob ich sage, ich schaue seine Kogge sehr gerne an oder nicht. Die Punkte sind okay, aber ja, 16 Punkte, 3 mehr als Schalke, KSC Magdeburg. Ich sehe Rostock schon auch schlechter als die. Und deswegen, klar, also zumindest mal Relegationsplatz muss man da schon im Auge haben. Ja, aber wird, glaube ich, auch keinen dort überraschen.
Es ist ja oftmals so, und da möchte ich jetzt zum FC Magdeburg ganz kurz kommen, man redet oft von Unterschiedsspielern, gerade in den höheren Ligen. Ja. Kann Christian Titz sowas wie der Unterschiedtrainer in der zweiten Liga sein?
Also zumindest unterscheidet er sich schon mal von vielen anderen Trainern mit seinem aktiven Spielstil, mit seinem Ballbesitzfußball, mit seinem ja, frühen Pressing. Ja, ist natürlich auch immer irgendwo die Achillesferse. Sehr viele Fehler da beim eigenen Spielaufbau immer wieder beim FC Magdeburg, der dann zu Gegentoren führt. Allerdings vertraue ich auch da den Daten, denn die Magdeburger spielen besser, als sie Punkte auf dem Konto haben. Das zeigt auch wieder diese Expected Points-Tabelle. Also da könnte man ja weiter oben stehen. Man ist immer wieder gut drin in Partien, aber macht sich immer wieder selbst kaputt. Ist allerdings auch keine ungefährliche Situation. Man spielt jetzt in den letzten Wochen ja meist ordentlich, holt aber keine Siege. Was passiert erst, wenn man schlecht spielt? Also
dann holt man Siege, so ist Fußball.
Ja, so ist es dann oftmals, aber ja, nicht ungefährlich für Magdeburg. Allerdings, wie du schon sagst, Daniel Titz, ein guter Trainer. Ich glaube, der kriegt das mit seiner Mannschaft gelöst und es wird auch irgendwann belohnt, dass man so aktiv an die Sache herangeht.
Man muss ja auch sagen, jetzt auch noch gar nicht so lange her, ich weiß noch, da hat Magdeburg daheim 6-4 gegen die Hertha gewonnen. Stand da auf jeden Fall ganz oben. Dann war, glaube ich, die Woche drauf. Ziemlich verrücktes Spiel auf Schalke, dass sie 3-4 verlieren. Wussten am Ende, glaube ich, selber gar nicht genau, warum. Das war vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt. Und dann, ja, Christian hat es ja gesagt, eigentlich gute Phasen in Spielen, aber die Punkte fehlen. Ich glaube, aber auch letztes Jahr nach dem Aufstieg auch eine Phase gehabt, wo mal gar nichts ging, punktetechnisch. Sind aber ihrem Stil treu geblieben und das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass Christian Titz auf einmal groß ja, von der Herangehensweise was ändern wird, glaube ich nicht. Und glaube eigentlich auch, dass sie da rauskommen. Aber ja, wie gesagt, die Teams um ihnen rum sind auch alles keine Blinden. Also wird schon schwierig trotzdem. Brauchst du da jetzt einfach mal Punkte? Ja.
Ja, der KSC ist ja unten auch noch dabei, ist ja eigentlich, sage ich mal, ein ähnliches Phänomen. Jetzt nicht die gleiche Spielweise, aber ja, auch keine schlechten Leistungen, immer wieder nah dran an Punkten, aber häufig geht man auch ohne Punkte oder nur mit einem Unentschieden raus. Deswegen, ja, glaube ich auch, dass der KSC sich wieder stabilisieren wird. Also dann wird es dann schon eng mit Abstiegskandidaten, wenn es so viele Mannschaften gibt, die sich wieder stabilisieren, laut unserer Meinung. Da bleibt dann ja fast nur noch Schalke übrig, wo ich ja skeptisch bin. Sie hatten jetzt zweimal gewonnen unter Gerrards. Jetzt zuletzt wieder die Niederlage, die dann ja bei mir endgültig im Kopf gesagt hat, nee, Schalke wird dieses Jahr nicht mehr oben angreifen. Deswegen ja, muss man da durchaus aufpassen. Ich halte inzwischen alles für möglich. Ja, gefährliche Situation.
Ja, auf jeden Fall. Ja, KSC hatten wir es ja, glaube ich, auch sehr oft drüber, dass da auch lange die Daten richtig gut waren, Ergebnisse ein bisschen gefehlt hatten. In den letzten Wochen, habe es jetzt nicht genau verfolgt, aber glaube, dass, ja, dass die Leistungen auch sehr schwankend waren, auch im Spiel, wie gegen die Hertha, gute Phasen, schlechte Phasen. Ja, eigentlich zu gut für Platz 15. Aber, ja, weiß ich nicht, Kader, ja, finde im Sturm hat man sie auch schon ein paar Mal drüber, fehlt schon auch ein bisschen Qualität. Defensive kann man auch diskutieren. Ja, KSC auch schwierig. Und Schalke, Daniel, was glaubst du, Schalke?
Ich erinnere mich, dass vor der Saison, um nochmal auf den KSC ganz kurz zu kommen, viele Experten den KSC eigentlich zu höheren Berufen hatten und den in den erweiterten Aufstiegskreis
noch. Ja, ich glaube, wir waren auch welche davon. Ja.
Okay. Unter anderem auch Magdeburg.
Ich möchte jetzt nicht widersprechen, aber für mich ist Schalke, ich traue denen noch einiges zu, sagen wir es mal so.
Nach oben oder unten?
Nach oben.
Okay.
Ich glaube, da kann insbesondere mit diesen Zuschauern, mit dem Publikum auf Schalke, lass die 2-3 Spiele gewinnen am Stück und dann ist dieses Euphorie, dann springt da was über oder dann kann was überspringen. Also ich hab meine Schalker noch nicht aufgegeben.
Deine Schalker, es klingt ja, als wärst du Schalker-Fan. Nee,
alles andere als Schalke, was Fanheit und Fanschaft angeht, aber ja. Mir liegen einfach Traditionsmannschaften.
Ja, klar. Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Ich glaube allerdings, also ich weiß, ich habe auch nicht das Gefühl, dass die nochmal oben anklopfen, bin ich ehrlich. Aber können uns ja auch täuschen. Ich weiß es nicht. Vor der Saison, wir hatten es ja auch drüber, Schalke, Kader, ja, eigentlich schon gut, aber vielleicht auch doch gar nicht so gut.
Bisschen unausgeglichen.
Ja,
auf
ja.
Einigen Positionen gut besetzt, dann andere Positionen
ja, wenn ich, überhaupt nicht besetzt. Wenn ich mir überlege, dass rechts, ja. Der rechte Schienenspieler,
Matriciani.
Seit Wochen Stammspieler, Matriciani, ich sage Matriciani, keine Ahnung. Aber das ist ja schon auch qualitätstechnisch, boah, nichts gegen den guten Henning, aber.
Deswegen sind wir mal der Hoffnung, dass Schalke sich stabilisiert aufgrund ja, dieser zweiten Liga, auch aufgrund auf unseres Podcastes. Schalke macht natürlich unseren Podcast deutlich attraktiver.
Ja, auf jeden Fall.
Also es ist ein Traditionsverein, der nicht in die dritte Liga darf. Das sind wir uns, glaube ich, einig.
Kann ein Mann wie Terodde nochmal rocken? Kann der nochmal so stechen?
Also ich bin ehrlich, ich habe jetzt aktuell den Eindruck, dass unter Gerrards zum einen Kadermann ist aktuell wahrscheinlich der beste Schalker. Der ist vorne fix. Ich glaube, dass Gerrards dann eben auch Tempo haben will. Da bleibt dann auch nur Lassmer eigentlich. Lassmer hat man es auch schon ein paar Mal drüber. Schon gute Ansätze, aber ja, so technisch schon ein paar Fehler. Erster Kontakt schlecht, Rücken zum Tor auch nicht sein Ding, aber halt viel Tempo. Also ich glaube jetzt aktuell nicht, dass Terodde ja nochmal so eine Saison spielen wird, wie er es schon oft in der zweiten Liga tat.
Ja, was für ihn sprechen würde, ist Ovejan. Hatten wir letztes Spiel gegen Elversberg, wo ja drei Viertel der Torgefahr von Ovejans linken Fuß ausging, war natürlich immer verbunden mit hohen Hereingaben. Und ja, da haben die Schalker mit Chancen gewuchert und einer, der da natürlich häufiger treffen könnte, wäre Terodde. Also das wäre vielleicht noch eine Überlegung.
Ich glaube, wenn ich da kurz einhaken darf, ich glaube, dass Terodde, klar, ich glaube, seine Qualitäten im 16er sind, ja, einmalig will ich nicht sagen in der zweiten Liga, aber schon beeindruckend. Ich habe auch immer die These vertreten, schickt den Terodde nach München. Zu den Bayern, stell den vorne rein und der macht auch 18 Saisontore auf jeden Fall, weil er halt einfach im 16er, der Abschluss ist halt einfach richtig gut, da hat er einen guten Riecher. Ich glaube, wenn Schalke irgendwie tiefstehende Gegner erwartet, glaube ich schon, dass Terodde, du hast es angesprochen, Uwe Jahn, viele Flanken, viele Hereingaben, da ist einfach er der beste Abnehmer der Schalke, aber ja, jetzt gegen Gegner, ich glaube nicht, dass Gerrards ja, komplett auf Dominanz aus ist, ich glaube schon, dass er auch viel umschalten will. Und da sehe ich ihn zumindest mal nicht in der Startelf aktuell auf Dauer.
Ja, sehe ich ähnlich, aber ist auf jeden Fall immer eine Option.
Ja, das definitiv, wenn man ein Tor braucht.
Und wenn er vielleicht auch wieder mal einen Tritt kommt, macht er vielleicht auch noch einige Spiele von Anfang an. Ja, wird weiterhin spannend zu sehen, wie die Schalker weiter vorankommen. Noch einen Satz würde ich zu Kaiserslautern
verlieren. Guter Punkt, wäre ich auch drauf gekommen.
Wo es ja die letzten Wochen nicht mehr so lief, vor allem seitdem Ragnar Ache sich verletzt hat. In der Halbzeit gegen Düsseldorf musste er raus, da hat man das Spiel noch hergegeben und in der Folge nur ein Punkt aus 3 Spielen. Am Anfang haben wir Kaiserslautern noch gelobt, sehr offensiv stark und vielleicht auch oben angreifend, ist auch immer noch drin. Man steht mit 18 Punkten im Mittelfeld, das heißt 6 Punkte nach oben.
Auf Platz 2, ja.
Und 5 Punkte nach unten, also ja, aktuell noch alles drin. Ja, kann Kaiserslautern vielleicht sogar noch unten reinrutschen? Ich weiß nicht.
Ja, also man muss ja auch wirklich sagen, 13 Spiele sind rum, das ist jetzt ja ein gutes Drittel erst, also da kann noch sehr viel passieren. Kaiserslautern, ja, sehe ich ähnlich. Ich glaube, hatten einen Fehlstart, ersten beiden Spiele verloren, aber auch unglücklich. St. Pauli 1-2 kannst du verlieren, auf Schalke zu 9 dann verloren, eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht, dann hatten sie einen richtig guten Lauf. Und ja, du sagst es, seit dem Düsseldorf-Spiel. Ich meine, davor muss man auch sagen, defensiv sind sie ja schon die ganze Saison wackelig. Das ist ja auch das, was so ein bisschen überraschend ist. Das hat sie eigentlich immer stark gemacht.
Und gerade da, für eine Dirk-Schuster-Mannschaft, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ja das, wofür Dirk Schuster eigentlich immer stand. Nie für Offensivfußball. Ist in Darmstadt nicht wegen 90 Saisontoren aufgestiegen, sondern weil sie wenig kassiert haben. Und das ist halt schon überraschend. Und
an sich überlässt man ja auch immer noch dem Gegner des Spiels. Schafft es nicht, gut zu verteidigen. Ja, also da ist man defensiv sehr anfällig. Ja. Allerdings gibt es da jetzt Verstärkung, namhafte Verstärkung mit Almami Touré, Europa-League-Sieger, wo auch im Sommer angeblich international vertretene Clubs dran waren. Also
schon eine faustige Überraschung, dass sich Touré jetzt in Kaiserslautern wiederfindet.
Ja, finde ich auf jeden Fall. Stimmt, habe ich jetzt tatsächlich ganz vergessen. Glaube schon, dass er auf jeden Fall die Qualität in der Innenverteidigung schon verstärkt. Ja, Kaiserslautern, ansonsten schwierig. Also
interessante Truppe, ne? Vor noch nicht allzu langer Zeit noch gefühlt an die Oberliga angeklopft, hinten drin in der dritten Liga. Tristesse auf Betzenberg nicht mehr allzu gut besucht und da gab es sogar mal so Gespräche, was aus dem Betzenberg werden soll, Baugebiet oder was da alles. Und jetzt wieder, ja, okay, die letzten Spiele nicht so super performt, aber der Betze brennt wieder, oder?
Ja, also es geht immer ab bei lauterer Heimspielen. Da ist immer ordentlich was los, auch viele Tore in dieser Saison, was ja in der Vergangenheit nicht so der Fall war. Also ich glaube, an Unterhaltung mangelt es den Kaiserslauterer Fans aktuell nicht. Ja, wäre natürlich schön, wenn es wieder ein bisschen nach oben geht.
Aber aktuell gefährliche Lage, wie du es ja auch schon angesprochen hast. Ich habe jetzt gerade mal hier aufgemacht, die haben jetzt vor der Winterpause noch Kiel. Ein Spiel schwieriges. Kiel muss man auch vorhin sagen, Kiel hat man gar nicht näher angerissen. Vorhin beim Aufstiegsrennen, aber aktuell Dritter. Aber ja, die Kieler Fans werden es uns nachsehen. Wir werden wieder genug auf sie eingehen. Danach spielen sie dann in Magdeburg. Das ist auch so ein Spiel, wo Magdeburg halt so richtig mit runter reinziehen kann.
Ja, Magdeburg wäre, wie gesagt, mal wieder dran.
Ja, gut möglich. Dann hast du die Hertha auch immer schwierig. Und dann nochmal in Braunschweig. Sonntag vor Weihnachten.
Man kann sagen, Wochen der Wahrheit.
Ja, halt Wochen, wo sich rauskristallisiert. Aktuell stehst du halt genau in der Mitte. Kannst du nochmal irgendwie, keine Ahnung, lass du irgendwie 8 Punkte holen, lass du 9 Punkte holen. Dann gehst du vielleicht irgendwie mit der Hoffnung auf den Relegationsplatz, also auf Platz 3, in die Pause. Lass du irgendwie nur 2 Punkte holen, dann bist du vielleicht irgendwie 14.
Ja, dann kommt man bei Kaiserslautern nochmal ins Grübeln. Aber ja, um nochmal das Thema abzuschließen, ich glaube dennoch, dass Lautern sich stabilisieren wird und dann letztendlich im gesicherten Mittelfeld landen wird.
Wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet, also ich glaube Osnabrück, sind wir uns einig? Das wird schwierig. Braunschweig, Christian auch sehr skeptisch.
Ich frage mich halt immer, wer da runterrutschen soll, Braunschweig.
Ja,
das maximal würde ich sagen Hansa Rostock. Ja, deswegen sehe ich die dann auch in der Relegation.
Ihr habt ja vorhin von den Daten gesprochen. Und für mich war eigentlich Osnabrück nicht schwächer wie Braunschweig. Für mich war unter diesen beiden eigentlich Osnabrück noch so die stärkere.
Meinst du jetzt im letzten Spiel? Oder
generell.
Ja gut, muss man auch sagen, waren ja auch vor dem direkten Aufeinandertreffen, waren sie ja vor ihnen mit sage und schreibe 7 Punkten Ja, und jetzt halt das Spiel, klar, gewinnt Osnabrück das Spiel, haben sie 10 Punkte, dann bist du bis auf 3 Punkte an Magdeburg, HSC und Schalke dran.
Eben.
Und es war jetzt auch nicht aus der Welt, steht zwischenzeitlich 2-2. Mhm. Aber für Braunschweig natürlich schon überlebenswichtig. Aber ich bin auch bei Braunschweig skeptisch. Ich finde den Kader tatsächlich auch nicht so geil. Vollmann, der Geschäftsführer, wurde ja wahrscheinlich auch unter anderem deshalb entlassen. Dann auch der Trainerwechsel vor der Saison. Schiele, der Aufstiegstrainer, dann die Klasse gehalten, wird entlassen. Dann kommt Jens Hertel, ähnliche Idee von Fußball, weiter.
Das hat doch, entschuldige, wenn ich so einfach reinfahre, aber das hat doch keiner verstanden, dass man Hertel, Schiele,
ja,
hat das gebracht, frage ich mal. Also.
Haben tatsächlich wenige verstanden und im Nachhinein muss man auch sagen, die Skeptiker haben recht behalten. Jetzt Scherning, ich meine, musst auch sagen, in der Situation, du findest jetzt keinen Trainer, der dir Erfolg garantiert, das ist auch klar. Daniel Scherning, hatten wir es ja auch schon mal kurz drüber, für mich jetzt in Osnabrück und Bielefeld solide Arbeit geleistet, aber auch nicht viel mehr. Also ich bin auch skeptisch, was Braunschweig anbelangt.
Ich glaube, ein Team fehlt uns noch. Ich glaube, wir haben jetzt über jedes Team gesprochen, außer über den SC Paderborn, wenn ich richtig bin.
Stimmt, ja.
Ja, aktuell auch mit 18 Punkten etwas im Tabellenmittelfeld fast schon feststeckend. Ich glaube, man hat sich da mehr erhofft. Ja, ich würde es jetzt spontan auch so einschätzen, dass es dabei bleibt, dass Paderborn die Konstanz fehlt. Sind auch häufig von einem Muslia abhängig. Gut möglich, dass der dann noch im Winter geht. Also ich glaube...
Glaubst du echt?
Ich glaube, der geht den nächsten Schritt
Richtung Bundesliga.
Ja,
das wäre ein herber Verlust. Ja, Paderborn, ansonsten, ich sehe es ähnlich. Also ich glaube, stehen auch zu Recht im Mittelfeld einige gute Spiele, einige schwächere Spiele, auch einige gute Phasen im Spiel und dann schlechte Phasen im Spiel, auch Konstanz, Riesenthema. Ich weiß auch nicht, ich glaube auch, oder ich habe den Eindruck, Kwasniok ist ja auch noch nicht ganz sicher, wo er hin will mit der Mannschaft. Wir haben mit viel Ballbesitz angefangen, ich glaube, ersten Spiele da 70% mitunter, aber eben viel quer, wenig Kreativität, wenig Gefahr im letzten Drittel. Dann hatten sie eine gute Phase, wo sie einfach auch viel Umschaltaktionen hatten, viel mit, keine Ahnung, Bilbia, auch mit Conte, glaube ich.
Auch mal eine hohe Flanke auf fulligere Stürmer wie Grimaldi oder Platte.
Hatten da, finde ich, teilweise dann einen guten Mix, aber schon eher so in Schnellangriffen, sage ich mal. Und jetzt letzten Wochen, zum Beispiel bei der Hertha, verlierendes Spiel bei der Hertha, haben über 70% Ballbesitz. Bin Fan von Ballbesitz, aber finde ihn aktuell bei Paderborn, wenn sie so viel haben, irgendwie nicht sonderlich gefährlich. Auch jetzt gegen Nürnberg, dann sind auch wieder 70% Ballbesitz, was in die Richtung. Ja, aber weiß ich nicht. Also bin ich noch auch selbst so ein bisschen unschlüssig, wo es da hingeht. Also an sich Paderborn, letztes Jahr mir richtig gut gefallen. Dann natürlich auch Thema Max Kruse. Wir können ja nicht eine Folge machen, ohne über ihn zu reden. Max Kruse, wie siehst du ihn?
Da sind Fragen offen, wieso man ihn überhaupt verpflichtet hat. Also
Ich glaube,
Lukas Kwasniok war nicht in diese Verpflichtung involviert, denn er setzt ja offensichtlich überhaupt nicht auf ihn. Kriegt kaum noch Spielzeit. Wäre eigentlich mal interessant, ihn zu sehen in diesem Ballbesitz-Fußball, wo Paderborn ja das Besondere aktuell noch fehlt und was Max Kruse sicherlich auch noch mit 35 einer Mannschaft geben kann, mit seinen Ideen, mit seiner Spielintelligenz. Also ich würde es zumindest gern mal sehen, aber selbst...
Das stimmt. Ja, vielleicht mal Thema für eine Sondersendung.
Max Kruse.
Die größten Missverständnisse der zweiten Bundesliga.
Ja,
kann man das schon so einordnen mittlerweile?
Ja, also... Vor allem, wie es Christian gesagt hat, Kwasniok anscheinend hat gar keinen Bock auf ihn. Kann man nicht anders sagen, weil es gab so viele verschiedene Spiele, so viele verschiedene Spielsituationen, auch so viele verschiedene Herangehensweisen von Paderborn. Egal, wie die gespielt haben, Kruse hat nie eine Rolle gespielt. Ist ja auch im Paderborner Umfeld, glaube ich, auch heiß diskutiert, logischerweise. Also schon irgendwo fragwürdig aktuell und viele Fragezeichen hinter der Verpflichtung.
Man kann ja gar nicht eigentlich sagen, dass Kruse gescheitert oder nicht funktioniert in Paderborn, sondern er wird schlicht und einfach nicht eingesetzt.
Gut, man weiß natürlich auch immer nie, was im Training passiert.
Ja, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, wir hatten ja auch vor der Saison mal die Diskussion, ob er vielleicht zum Stinkstiefel werden könnte. Also da hört man eigentlich auch relativ wenig, also da hält er sich zurück, der Kruse. Man sieht dann auch, dass er ja auch mal eine Instagram-Story nach einem Sieg im Pokal, glaube ich, postet. Also scheint sich dann auch mit der Mannschaft zu freuen, ist da alles andere als beleidigt und ist, glaube ich, ja fast schon froh, nochmal einen Verein gefunden zu haben. Aber ich glaube schon, dass es ja dann irgendwann, wenn es so weitergeht, er weiterhin keine Einsatzminuten bekommt, dass es dann auch zu Ende gehen könnte, weil es ja dann auch für beide Seiten keinen Sinn macht und dann vielleicht im Winter Kruse dann nochmal auf neue Vereinszüge geht.
Ich glaube nicht,
dann wird es schwer in der zweiten Liga.
Ich glaube nicht, dass er dann weiterhin Thema des Podcasts sein wird. Ja.
Also
ich
Mann für Osnabrück?
Ja, puh, jetzt wird's ganz abstrus. Ich glaube, der verdient mehr Gehalt als
Osnabrück. Wobei, halt ich glaube, bei Paderborn verdient er nicht mehr so viel. Ich glaube, sehr, sehr leistungsbezogen. Vielleicht hat Kwasniok ja auch die Anweisung, von oben Geld zu sparen. Ich weiß es nicht.
Also nee, ich glaube allgemein Paderborn, der Benjamin Weber, der sportliche Leiter, allgemein ein bisschen in der Kritik. Und ich glaube, die Kruse-Verpflichtung ist da auch ein Grund für.
Ja, wie gesagt, ich würde ihn gerne mal zumindest einmal über eine Halbzeit oder so sehen. Neulich war er sogar noch, was die kreierten Chancen angeht, beim SC Paderborn noch zweitbester Spieler. Das ist nicht allzu lang her, obwohl er kaum Minuten auf dem Tacho hat. War hinter Muslia, deutlich hinter Muslia, aber trotzdem sagt es schon etwas aus.
Das spricht ja eigentlich für Max Kruse.
Ja klar, ich glaube, dass er Fußball spielen kann, das ist, glaube ich, überhaupt nicht das Thema. Aber wie gesagt, wir sind jetzt in Paderborn auch nicht so tief drin, wenig Kontakte dahin. Da.
Du brauchst natürlich, auch wenn du Max Kruse hast, einen Trainer, der einfach an dich glaubt und der ein Stück weit dein Fan ist, oder?
Ja, wobei ich aber, Lukas Kwasniok ja auch heiß diskutierte Personalie, gibt es ja auch durchaus Argumente für, aber ich finde ihn als Trainer eigentlich schon gut. Und hatten sehr vor der Saison drüber eigentlich, dass Kruse schon zu diesem Ballbesitzfußball spielen, viel durchs Zentrum und so, das ist eigentlich schon so Kruse-Ding. Aber keine Ahnung, sonst müssen wir echt noch eine Sondersendung über Max Kruse machen, aber ja.
Okay, vielen Dank schon mal dafür. So viel zum Abstiegsthema. Was mich noch brennend interessiert, wer sind für euch die stärksten Spieler der zweiten Liga?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Also für mich der unterschätzteste Spieler der zweiten Liga ist tatsächlich Hauke Wahl seit Jahren. Ich habe auch mal geschaut bei St. Pauli, spielt so viele Pässe, hat aber eine absolut krasse Passquote, auch Vertikalpässe kommen in der Regel einfach bei Mitspielern an, richtig gut. Und auch einfach so wenig Ballverluste wie er ist, einfach top, hat glaube ich ein bisschen gebraucht am Anfang, um da reinzukommen, aber Hauke Wahl, wer ihn kennt, spielstarker Innenverteidiger, schon unter Tim Walter damals in Kiel eine Augenweide gewesen für einen Innenverteidiger. Der macht es auch jetzt wieder richtig gut.
Ja, also ich würde da auch mal eine Lanze brechen für Defensivspieler. Was jetzt den besten Spieler in dieser Liga angeht, würde ich, ist immer schwer zu definieren, genau einen Spieler, aber Halstenberg sicherlich weit vorne dabei. Also ja, wir haben es vorhin schon erwähnt, was der da alles mitbringt für die Hannoveraner. Mit seiner Erfahrung, dann mit seinem Stellungsspiel gegen den Ball, aber eben auch mit Ball, Spieleröffnung. Also ja, das ist schon sehr stark, was er da auf den Rasen bringt. Und ja, sicherlich auch einer der einflussreichsten Spieler in dieser zweiten Liga für sein Team. Deswegen ist Hannover, denke ich, auch so weit oben dabei.
Daniel, was denkst du denn? Du hast die Frage gestellt. Wer ist für dich der...
Für mich ganz vorne dabei ist Laszlo Benes, auf jeden Fall. Einer, der sehr viel Spaß auch vermittelt. Was mich noch interessiert...
Ganz kurz, ich habe nur gesagt, wer für mich der unterschätzteste Spieler ist.
Okay.
Der beste für mich, ist eng. Ich glaube, Halstenberg kann man definitiv nennen, auch Benes. Hat sicherlich auch eine Daseinsberechtigung bei der Frage. In der Saison könnte man jetzt vielleicht auch Hartl nennen, aber so allgemein ist es für mich tatsächlich Ludovic Reis. Laufstark, bringt Technik mit, auch eine gewisse Übersicht, aber auch eine gewisse Physis im Zweikampf, Laufstärke, Tempo, bringt für mich eigentlich alles mit, was so ein Achter, ein Moderner haben muss, Box-to-Box-Spieler, kann einfach, finde ich, alles und ich glaube, er würde nicht nur jedem Zweitligateam gut zu Gesicht stehen, sondern auch wahrscheinlich, sagen wir mal 14, 15 Bundesligisten, da würde er auch eine richtig gute Rolle spielen.
War ja auch eine große Überraschung, dass er überhaupt beim HSV blieb.
Definitiv,
und, was ja auch wieder für das Projekt Walter spricht.
Ja. Und da muss man auch sagen, ne, im HSV, willst nicht wieder über den HSV reden, aber du nennst jetzt Benes, ich nenne ich nenne Reis, man könnte sicherlich auch, wenn jetzt jemand Glatzel sagt, kannst du ja auch nicht sagen, ist Quatsch.
Ja.
Das siehst du natürlich ist, auch, da ist schon Qualität da.
Es ist ja, ich denke, da sind wir uns einig, einfacher in einem Top-Verein dann auch zu glänzen, mit, wenn du bestimmte Anlagen als Spieler mitbringst. Das bringt mich zu der Frage, wie ist es jetzt für einen Mann wie Erik Engelhardt beim VfL Osnabrück, der auch seine Buden macht, 5 Tore hat er, glaube ich, im Moment auf seiner Habenseite, der defensiv sich unheimlich stark einbringt. Wie ist es, schafft so einer bei euch auch ins Ranking nach oben?
Ja, um vielleicht auch die Verbindung zu Erik Engelhardt herzustellen. Wir sind ja aus Oberfranken und Erik Engelhardt stammt ja aus Oberfranken.
Aus Kulmbach natürlich,
Kulmbach, wie wir auch bei uns hier. Aus der Gegend, deswegen...
Deswegen, ja, man hat ihn natürlich auch
genau, im Schirm. Wir haben da einen genaueren Blick, aber man muss schon sagen, seine Entwicklung über die letzten Jahre war schon stark, war ja in der Regionalliga bei Cottbus da richtig starke Leistungen.
19 Tore, 14 Vorlagen in einer Saison.
Sich immer weiter hochgearbeitet, dann in der zweiten Liga mit Osnabrück jetzt aufgestiegen und jetzt auch wieder in der zweiten Liga macht er seine Buden, obwohl ja Osnabrück da zu kämpfen hat, wie wir alle wissen. Ja, also wenn er so weitermacht zu den Topspielern der zweiten Liga, würde ich ihn jetzt noch nicht zählen. Ist ihm alles zuzutrauen aufgrund seiner Entwicklung der letzten Jahre.
Gut, aber ist auch schon 25. Also ja. Ich glaube jetzt nicht, dass er, wenn wir in 2 Jahren Podcast machen, dass ich Erik Engelhardt als besten Spieler der zweiten Liga nenne. Ja.
Wobei aber, 25.
Klar.
Aber was ich noch sagen wollte, wir werden ihn sicherlich, wenn er so weitermacht, nächstes Jahr auch noch in der zweiten Liga sehen.
Ja, da bin ich bei dir. Also definitiv die Qualität, um in der zweiten Liga zu spielen. Daniel hat es auch schon gesagt, klar schießt einige Tore, aber ist, glaube ich, tatsächlich der Spieler der zweiten Liga mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen, habe ich gesehen. Dass das bei einem Stürmer der Fall ist, habe ich zuvor eigentlich auch noch nie gesehen. Also zeigt schon, er arbeitet wahnsinnig viel, haut sich in jeden Ball rein, kämpft, fightet und schießt immer mal ein Tor. Also,
wie würde so einer in der Spitzenmannschaft,
ja, ist natürlich
die von der Anlage passen würde, das ist ja immer Voraussetzung, funktionieren?
Ja, ich glaube, kommt immer darauf an, dass der Spielstil zu einem passt. Engelhardt kann ja durchaus auch Fußball spielen, ist jetzt auch technisch kein schlechter, also schon recht kompletter Stürmer, meiner Meinung nach. Es ist natürlich anders, ist natürlich dann andere Räume irgendwo bei einem großen Club. Aber ja, würde es ihm schon zutrauen, wie zum Beispiel für mich auch ein Spieler gewesen, der jetzt letztes Jahr bei sowas wie Darmstadt oder Heidenheim, die ja aufgestiegen sind, da hätte er für mich schon durchaus reingepasst.
Wenn wir jetzt schon mal beim Thema oder in Franken sind, würde ich dann auch noch mal auf einen Youngster vom Club eingehen. Can Uzun ist für mich persönlich einer meiner Lieblingsspieler der zweiten Liga. Also es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Technisch unheimlich versiert, macht die kleinen Dinge richtig gut. Auch in den Halbräumen immer wieder aktiv, beläuft die Tiefe, spielt auch selbst in die Tiefe. Ja, also den werden wir sicherlich nicht mehr in der zweiten Liga
leider. Glaubst du definitiv nächstes Jahr weg? Ich weiß nicht, ist er jetzt schon 18, ist er noch 17?
17, glaube ich, ne?
Ich glaube, er ist 18.
Ich glaube, mittlerweile 18, glaube ich
sogar. Am letzten Spieltag,
ja, stimmt, 11.
in Paderborn ist er 18 geworden.
Ja, ja.
Ist Uso ein Rookie of the Year für euch?
Aktuell sehe ich da wenig bessere.
Also Potenzial hätte natürlich auch Rui Traogo dafür gehabt.
Da fehlt noch ein bisschen Output.
Ja, hat auch gut angefangen, aber muss man natürlich auch sagen, der Club.
Ja.
Aufsteigende Tendenz ist es natürlich für einen 17-, 18-Jährigen immer leichter reinzukommen. Rui Traogo hingegen, Schalke, hat man sehr drüber, die Lage nicht einfach.
Sehe ich ungefähr auf einem Level, die beiden.
Ja, also auch vom Potenzial her, beide sehr, sehr, sehr viel. Uzun macht schon Spaß. Und ich finde aber auch, dass Fiel richtig gut mit ihm umgeht. Also er spielt nicht jedes Mal 90 Minuten. Er nimmt ihn auch mal raus zur Halbzeit, vertraut ihn dann aber wieder von Anfang an. Uzun zahlt es dann auch regelmäßig zurück. Sicherlich einer.
Muss ein Junge in dem Alter in die Bundesliga oder kann man nicht durchaus auch sagen, hey, bleib mir mal vernünftig, verlängere in Nürnberg, du hast hier schon deinen Platz, du spielst hier, bleib noch 1-2 Jahre?
Also ich glaube tatsächlich für seine Entwicklung wäre es am besten, noch ein Jahr in Nürnberg zu bleiben. Ich glaube, das passt relativ gut, auch der Fußball, dieser technische Fußball passt ja unglaublich gut rein. Fiel hat ihn da auch richtig gut eingebaut. War ja eigentlich in der Jugend Mittelstürmer, hat ihn dann teilweise auf der 8 eingesetzt, auf der 10, jetzt zuletzt häufiger wieder auf der 9, allerdings kein klassischer Neuner, lässt sich immer wieder fallen. Also ich glaube schon, dass für seine Entwicklung noch ein Jahr beim Club sehr gut wäre, Allerdings glaube ich, dass Angebote kommen werden, dass Nürnberg da auch nicht Nein sagen kann. Allerdings kann ich mir auch noch schwer vorstellen, wo er aktuell in der Bundesliga spielen soll. Vielleicht noch ein bisschen früh. Die beste Lösung wäre für mich, du verkaufst ihn im Sommer und kriegst ihn dann noch ein Jahr ausgeliehen. Also das wäre, glaube ich, die beste Lösung
für alle Seiten. Das wollte ich auch gerade sagen.
Wäre die beste Lösung für alle
Seiten. Sehe ich auch so.
Ja, ansonsten, die Saison ist natürlich noch lang. Also bin gespannt, da könnte Usun noch mehr durch die Decke gehen, als es eh schon tut. Output könnte vielleicht noch ein bisschen höher sein, aber das ist sehr hohe Kritik für einen 18-Jährigen.
Hat jetzt, glaube ich, 5 Saisontore in der Liga, zwei davon per Elfmeter, klar. Ja.
Allein schon, dass er die Verantwortung übernimmt als 18-Jähriger.
Hat mich am Anfang auch gleich gewundert, dass sich der Junge mit 17 den ersten Elfmeter schnappt und
ich glaube, der erste war gegen Hannover am zweiten Spieltag in der Nachspielzeit, war das der?
Ja.
Ich glaube, in der Nachspielzeit, wo er ihn auch durchaus eindrucksvoll verwandelt hat, jetzt dann natürlich zweimal verschossen gegen Rostock im Pokal und in der Liga. Aber ja, Usun bin ich bei euch. Ich glaube, gab es ja auch vor der Saison schon einige Gerüchte und Angebote. Ich glaube auch Galatasaray zum Beispiel. Also ich hoffe eigentlich auch, dass er noch ein Jahr zweite Liga spielt oder, falls der Club aussteigt, da bleibt.
So viel für heute, so viel zu unserer Sonderfolge Länderspielpause. Was mich und meine beiden Mitstreiter besonders interessieren würde, wie gefallen euch solche Sondersendungen, die wir, ja, man kann es ruhig sagen, wo wir einfach mal so drauf losquatschen. Ich bin da sehr auf euer Feedback gespannt.
Ja, ab nächste Woche natürlich auch wieder mit Daten. Dann diese Woche bekommt ihr natürlich noch die Spieleranalyse, hat Janik Rochelt gewonnen bei eurer Abstimmung, könnt ihr dann ab nächster Woche wieder abstimmen für den nächsten Spieler. Und ja, schaut gerne auf unserer Website vorbei für die Analyse.
Ja, schließ mich an. Hat Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Freue mich auch drauf, nächste Woche dann wieder die Spieltage zu analysieren.
Schön, dass ihr bei uns wart. Wenn es euch gefallen hat, empfiehlt uns auch an eure Freunde weiter.
Ja, das war's dann, denke ich, für heute. Wir freuen uns auf nächste Woche
und auf euer Feedback. Und wünschen noch eine schöne Länderspielpause und hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
So schaut's aus. Servus.
Ciao. Bis dann. Ciao.